Happy Shooting, Folge 198 mit Vignette.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
An dieser Stelle vorweg eine kleine Warnung und eine dicke Entschuldigung für die Audioqualität. Leider haben doch recht viele Handys gestört. Tut mir wirklich aufrichtig leid. Wer ein mobiles Aufnahmegerät wie den Zoom H2 kennt, der unanfällig dafür ist, bitte schreibt mir einen Kommentar. Dankeschön.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Arnold Newman, Fotograf, aus, ich glaube, ist New Yorker. Der war zu Kriegszeiten in Deutschland und hat dieses Foto von dem Unternehmer Krupp gemacht, der damals Zwangsarbeiter beschäftigt hat und so ein bisschen das Böse verkörpert hat. Und der ist mit der Maßgabe hingeschickt worden, das Bild zu machen und ihn böse aussehen zu lassen. Der wusste das aber nicht. Und der hat dann wirklich, da gibt es die Geschichte dazu, wie er da quasi das Licht so gestaltet hat, aber es waren Blitze, deshalb hat man das quasi nicht gesehen. Und das Licht so von unten und von rechts und links gestaltet, dass er in der Mitte diese dunkle Linie auf der Nase hat und ihn so richtig böse aussehen lassen, hat ihm dann noch gesagt, lehnen Sie doch noch ein bisschen nach vorne und durfte nachher nie wieder ihn fotografieren, weil das hinterher dann rauskam, erst das Bild. Aber er hat sein Ziel erreicht und hat ihn quasi mit recht einfachen Lichtmitteln, aber das ist eben ein sehr dämonisches Licht, hat er ihn so richtig, ja, böse vor der Fabrik fotografiert. Also das Bild von Krupp. Einfach mal schauen. Arnold Newman. Krupp. Einfach mal googeln und da gibt es die Geschichte und das Bild gibt es online und es ist eine faszinierende Geschichte von einem Foto.
Das war Chris. Zu einem sehr charakteristischen Porträt. Ja, und wir sind Happy Shooting.
Happy Shooting, wir nehmen schon
und
auf.
Und zwar habe ich jetzt einfach mal angefangen aufzunehmen, weil wir haben mal wieder richtig Überstunden geschoben hier, weil wir hatten richtig Bock heute. Aber mit uns dabei sind auch ganz viele Workshop-Teilnehmer.
Die auch.
Wie man unschwer hören kann. Danke. Ja, und auch diesmal nehmen wir natürlich wieder vom Workshop einen Podcast auf. Diesmal kommt der quasi live on MP3 aus Northeim vom Lichtworkshop 2010.
Und es ist die Folge 198.
198 schon?
Ja.
Oh, die 200 rückt näher.
Du, wir müssen das wie Bits und so machen. Die haben ihre 200. Folge einfach ein paar Monate hinter. Die haben nach der 199 die 201 gemacht.
Ach so.
Und planen jetzt die große 200. Ich muss mal mit Timo reden, ob er da irgendwie Patente, Rechte drauf hat auf diese Idee. Vielleicht müssen wir die ihm einfach klauen, mal schauen.
Finde ich nicht schlecht.
Ja. Haben wir ein bisschen wir Zeit, uns darauf vorzubereiten. Folge 200 an Weihnachten, wie wär's?
Oh ja, schreibt uns Kommentare.
Jo. Nun ja, also, wir machen hier Lichtworkshop. Wir haben gestern den Available Light Tag gehabt, also den Tag, an dem wir uns hauptsächlich mit dem verfügbaren Licht beschäftigt haben. Porträtsession, Reflektoren, weiße Wände, Lichtstimmungen und alles mögliche. Heute war der Mobilstudio-Tag, der Strobis-Tag.
Richtig, heute sind wir mal losgezogen und zwar zur Burgruine der Plesse in Bovenden. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr hier in der Nähe seid oder hier mal vorbeikommt, wollt ein paar interessante Fotos machen, fahrt zur Plesseburg rauf. Da gibt es eigentlich fast überall einen tollen Hintergrund. Mhm. Ja, und da sind wir mal hingefahren und haben mal ganz langsam angefangen, das Umgebungslicht unter Kontrolle zu bringen durch sanfte oder auch extreme Unterbelichtungen. Haben dann den Vordergrund wieder unter Kontrolle bekommen, indem wir eben unser eigenes Licht aufgebaut haben. Wir haben mal angefangen mit einem Blitz. Viele haben hier ihr eigenes Equipment dabei gehabt oder eigentlich jede Gruppe, wir haben wieder Gruppen gebildet, hatte sehr viel eigenes Equipment dabei. Das war wirklich extrem gut ausgestattet. Aber ich glaube, bei vielen kam heute so das erste Mal der Effekt raus, was man denn mit diesem Equipment überhaupt machen kann.
Was?
Hier werden Gesten gemacht.
Ich habe mir gerade ein Bier geholt.
Ach so, okay.
Muss ich jetzt dazu sagen. Und irgendwie alles lachen klar. Die Leute, weil ich das getan habe. Ich weiß auch nicht.
Ja, ganz offensichtlich. Eine sehr lustige Truppe wieder. Macht jo. Wieder viel Spaß. Ja. Hast du Fragen schon notiert?
Ich bin mal rumgegangen gerade und habe mir mal so ein paar Fragen und Themen notiert. wie wir auch zum Teil schon besprochen haben heute, aber ich dachte, unsere Millionen Zuhörer da draußen,
Myriaden
wie Plankton im Meer,
Universen voller Zuhörer, die haben natürlich...
Und Paralleluniversen.
Das ist jetzt gut. Gut.
Haben diese Fragen noch nicht gehört und haben das noch nicht mitdiskutiert und deshalb gucken wir jetzt einfach mal rein. Und zwar, alle hier im Raum, die es noch nicht mitbekommen haben, falls ihr eine Frage habt oder auch irgendwas, was ihr interessant fandet, wo ihr vielleicht ein bisschen was erzählen wollt, könnt ihr das tun. Ihr könnt auch ganz spontan einfach irgendwie was in unsere Richtung werfen und dann werden wir aufmerksam. Nee, nicht die vollen Bierflaschen, bitte. Wir warten gerade auf die Pizza, aber die Themen, die wir heute so, also was eigentlich immer wieder aufgetaucht ist, da holen wir uns jetzt gleich mal den Thorsten ran. Komm doch mal her. Ne? Komm mal. Da ist ja ganz lustig, aber immer wieder kam dieses Thema, die Vignette.
Ja.
Ja.
Das Moment, ich stelle mal das Bier weg.
Eigentlich müssen wir die Folge schon Vignettenfolge nennen.
Irgendwie schon. Also,
die Vignette des Todes.
Was, du bist wer, wo kommst du her?
Thorsten aus München.
Aus München. Wie ist das mit den Vignetten? Erzähl doch mal deine Sicht der Dinge.
Also ohne Vignette geht gar nichts. Also.
Wow, okay.
Wenn in der Ecke was stört vom Bild, Vignette hilft.
Aha. Was ist eine Vignette? Kann das hier, weiß hier irgendjemand eine Definition für eine Vignette?
Vignette, würde ich sagen, ist eine Randabdunklung des Bildes. Ja.
Also heute ist das eine Randabdunklung. Jetzt muss ich ein bisschen mein Klugscheißerwissen auspacken, weil Vignette kommt von früher, da hat man um die Bilder so Weinranken, so schwarze Ecken, so quasi als Ornamentik um die Bilder drum gemacht. Und das waren die Vignetten, das kommt vom Wein. So Weinblätter und so hübsche Geschnörkelsachen. Und ja, mittlerweile ist es eben auch die Randabdunklung. So früher, ich erinnere mich an die Zeiten, als ich noch analog mit der Spiegelreflex unterwegs war, also in den 80ern und später. Das war dann auch immer irgendwie so ein Makel, wenn ein Bild eine Vignette hatte. Da hieß es dann gleich, na, das Objektiv ist schlecht und das tut man nicht und da muss man ein bisschen mehr abblenden. Kann man übrigens Vignetten, die Objektive machen, wenn man die wegkriegen will, ein bisschen abblenden, hilft meistens. Also einfach ein, zwei Blenden dunkler machen. Also nicht das Bild dunkler, aber zumachen. Und dann ist die Vignette meistens weg. Aber heute wird sie eben auch als Kunst- und Stilmittel eingesetzt oder als ganz einfache Möglichkeit, ein Bild zu entschärfen oder Dinge im Bild zu entschärfen, also was rauszunehmen oder was weniger wichtig zu machen. Zum Beispiel, wenn da in der Ecke irgendwie was nicht passt. Und das machst du gern.
Ab und zu. Weil meine Bilder
ich dachte bei jedem Bild, wie war das jetzt?
Meine Bilder passen ja eigentlich. Was ich heute hier gesehen habe, da hängt mal ein Blitz irgendwo noch drin. Da hilft eine Vignette.
Okay, ihr kennt das ja alle so aus den Filmen und Fernsehsendungen, wenn dann oben noch irgendwie so ein Mikrofon reinhängt oder Fernsehserien, sieht man es ja auch ab und zu mal. So hatten wir das heute von manchen Bildern der Plesseburg gemacht. Da hing dann noch so ein Blitz von der Seite rein und so. Den kann man einfach wegdunkeln durch eine Vignette.
Genau.
Also die Vignette muss nicht immer rundherum sein, die darf auch ruhig mal nur so irgendwie so auf einer Seite so ein bisschen sein.
In der Ecke natürlich, ja.
In der Ecke.
Ja.
Ja. Wir hatten vorhin eine ganz tolle, ja so eine, in Anführungszeichen, Naturvignette. Da war ein Bild, das, wer hat es geschossen mit dem einen Blitz, wo dann die rechte obere Ecke so ganz weg war?
Ich.
Gerhard, sag doch mal, was du da getan hast.
Eigentlich,
du bist wer und wo kommst du her?
Ich bin der Gerhard aus Mannheim und eigentlich habe ich gar nichts getan. Ich habe einfach nicht drauf geachtet und plötzlich war die Vignette da.
Also was passiert ist, du hast quasi mit einem Blitz fotografiert, relativ hart, also ohne Reflektor, korrekt, ohne Diffusor. Korrekt. Und dann hat der Blitz natürlich, irgendwo hört der auf. Das Licht ist in der Mitte, wo er hinstrahlt, recht hell und zum Rand immer dunkel und irgendwann ist dann die Kante und dann kommt dann nur noch schwarz irgendwie.
Richtig, und aus Marketing-Sicht war das absolut gewollt und beabsichtigt, um den harten Gangster-Style des Ursprungsbildes zu verstärken und dem Gangster auf dem Bild dann auch einen Rahmen zu geben.
Also die rechte obere Ecke des Bildes war abgedunkelt und damit hast du dem in Anführungszeichen Gangster auf dem Bild dann auch einen Rahmen gegeben. War gut, also wenn auch nicht ganz 100% gewollt, aber es war gut.
Klasse.
Ja. Es hilft.
Das ist ja auch genau das Vorgehen, wenn man mit einem Blitz arbeitet. Das war eine Aufgabe heute, also macht mit einem Blitz erstmal ein Bild, bei dem eben sowohl der Porträtierte beleuchtet ist, als auch der Hintergrund mit einbezogen wird in die Beleuchtung. Und das kann man eben dadurch erreichen, dass man zum Beispiel ein relativ hartes Licht nimmt als Spotlicht, den Porträtierten direkt in diesen Spot hineinstellt und eben vom Winkel her darauf achtet, dass der harte Schattenwurf gerade so außerhalb des Bildes fällt, wenn man ihn nicht mit hineinziehen will.
oder dass eben der Abstand von dem Porträtierten zum Hintergrund so groß wird, dass der Schatten schon wieder weich oder eben einfach unwichtig wird. Und das hat bei diesem Gangsterbild ganz gut geklappt. Der Schatten war nicht direkt mit im Bild zu sehen, da aber trotzdem viele Kontraste durch den Winkel dieses Lichtes, den du hattest. Und der Spotrand hat eben diese Vignette gebildet und dadurch ist eben auch der Blick vom Betrachter nicht nach oben rechts aus dem Bild gewandert, wo er noch Struktur gewesen wäre. Die hast du also mal ganz geschickt ausgeblendet, bewusst oder unbewusst, natürlich bewusst. Hat mir sehr gut gefallen, das Bild.
Im Falle eines Falles, Vignette rettet alles.
Die neue Fotobauernregel. Das war übrigens ein Thema, was wir im Blogkasten auf der Beschütung.de Boris hatte da eine Mail gepostet, die wir bekommen haben. Ja. Ich fand es faszinierend, was dann da noch an Kommentaren hinterher kam. Ich muss das gerade mal aufmachen. Also die Bauernregeln war so, macht der Himmel dir die Arbeit schwer, versuch's mal mit dem Verlaufsfilter.
Reim dich oder ich
fress dich ganz böse. Da gab es dann auch von Markus, Stativ vergessen, kein Problem, ISO rauf. Nee, kein Problem, ISO rauf, dann wird es gehen.
Ja.
Ja. Ändert man die Position, wirkt das Bild ganz anders schon.
Ja.
Zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei.
Oh ja.
Was heißt das denn?
Ja, das heißt einfach, dass man zur Mittagszeit, wenn die Sonne gerade hoch am Himmel steht, besser nicht rausgeht, um zu fotografieren. Außer man wendet wieder irgendwelche Tricks an. Aber so in diesem Sonnenlicht ist es sehr unglücklich, weil das Licht fällt ziemlich genau von oben, gibt ganz hässliche Schatten über die Augen, von den Augenhöhlen, von den Augenbrauen. Nasenschatten geht gerade runter bis über die Lippen, sieht ganz, ganz ekelig aus. Kann man natürlich trotzdem arbeiten, also wir haben es auch gestern gesehen, also gerade so ab 3 Uhr, wenn es herbstlich wird, da ist natürlich, also das steht jetzt nicht dabei, zu welcher Jahreszeit, aber so ab 3 Uhr, wenn es herbstlich oder winterlich wird, da kann man dann schon mal auch die 3 Uhr Sonne nehmen und das Model mit dem Rücken zur Sonne stellen und die Sonne als Scheinwerfer nutzen.
Dogwatcher hat sich ganz besonders verkünstelt. Wer ist Dogwatcher? Kennt den jemand? Anne, du wolltest gerade noch einen Kommentar machen. Wer bist du? Wo kommst du her?
Ich bin Dirk, komme aus Bielefeld.
Bielefeld gibt's doch gar nicht. Entschuldigung, googelt mal Bielefeld-Verschwörung. Entschuldigung, ja.
Die Frage mit diesen über Mittag sozusagen nicht fotografieren, gilt das dann auch, wenn quasi bedeckt ist?
Nein.
Gilt das auch auf der Südhalbkugel? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. In Australien ist es dann anders.
Okay, und außerdem, wir machen ja keine festen Regeln, das sind ja alles nur Vorschläge und Ideen. Richtig. Also Dogwatcher hat auch einen Kommentar geschrieben, der hat sich extremst verkünstelt. Überangebot sorgt für Irritation, indes die Kunst heißt Reduktion. Da geht's um Bild. Oh, wow, 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 wow. Also auch nicht schlecht. Nicht der Fotograf mit, also Reimen muss er noch üben. Nicht der Fotograf mit der dicksten Linse siegt, sondern der seine Fotos liebt. Okay.
Aber lässt sich flüssig sprechen.
Ja, muss man auch gar nicht üben. Leute, die keine dicken Linsen haben. Was war das für ein Kommentar aus den billigen Reihen hier? Meine Lieblingsbauernregel ist die von Robby. Will keiner deine Fotos sehen, musst du zu einem Workshop gehen. Ne?
Ja, auch eine tolle Metrik.
Ja, das ist ein doppelhebiger Jambus oder so. Ich weiß nicht.
Mindestens das.
Ist schon so lange her. Also die waren, ja, fand ich klasse. Also danke für die Beiträge aus verschiedenen Ecken hier. Das ist schon klasse. Noch ein Thema.
Vignette. Genau, was hast du als nächstes?
Andreas. Andreas hatte ein Thema.
Ja, hallo, ich bin Andreas aus Vaterstetten und ich hatte vor kurzem wieder ein Erlebnis der dritten Art. Ich reinige normalerweise meinen Sensor nur mit Blasebalg und Pinsel und hatte jetzt einen stärker verschmutzten Sensor. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich mal diese Stäbchen, die trocken und nass den Sensor bearbeiten.
Diese Sensor-Swaps, oder?
Ja, genau. Ich will jetzt keine Firma nennen, aber die habe ich jetzt mal verwendet. Mhm. Und ich dachte eigentlich, naja, das ist eine Viertelstunde spätestens gemacht. Wurde dann eine Action von über 2 Stunden. Ich habe da sogar einen Akku zwischendrin wechseln müssen. War mittendrin gruselig, weil die Flecken immer mehr wurden statt weniger. Und am Schluss habe ich dann doch ein Ergebnis erzielt, das jetzt halbwegs okay und befriedigend ist. Aber ich habe mir eigentlich geschworen, diese Methode will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt nochmal praktizieren. Lieber gebe ich es zum Service. Jetzt wollte ich nochmal fragen, ich habe von anderen Methoden gehört, hat sich da auf dem Gebiet noch was getan? Gibt es bessere Möglichkeiten?
Es gibt vor allem mehr Möglichkeiten. Also und da gibt es auch verschiedene Philosophien. Definieren wir nochmal kurz Sensordreck. Also es passiert schlicht und einfach, es ist nicht zu vermeiden, dass wenn man Objektive wechselt, dass dann irgendwann mal ab und zu was auf dem Sensor landet. So kleine Staubkörnchen. Ja.
zu Pollen, wenn man zum Beispiel im Sommer losgeht oder im Frühjahr losgeht und fotografiert über die Felder.
Und Pollen kann dann auch mal kleben auf dem Sensor und der pustet man dann nicht so leicht weg. Und ja, und der Sensor, also der, wenn man sich den Sensor anschaut, der Sensor direkt, der sitzt nicht direkt auf dem Sensor, sondern über dem Sensor schwebt noch so oder ist noch befestigt eine Schicht aus verschiedenen Filtern und einem Schutzglas, wo das ganze Licht durch muss. Das heißt, was man sieht, ist eigentlich der Schatten vom Sensor Dreck, weil der Dreck sitzt ein Stück weit weg vom Sensor eben. Und das erklärt zum Beispiel schon mal, warum man bei kleineren Blenden diesen Dreck mehr sieht als bei größeren Blenden. Weil bei größeren Blenden hat man einfach vorne auch eine große Lichtquelle. Das ist also mehr diffus, das Licht, was da reinkommt. Und deshalb wird das dann ja eher diffuser, dieses Schattending, was man da sieht. Und wenn man eine kleine Blende benutzt, dann wird es eben härter und schmaleres Lichtbündel, was da reinkommt. Und damit sieht man dann diesen Schatten von diesem Sensordreck härter und deutlicher. So kann man aber dann auch testen, ob man Sensordreck hat, indem man schlicht und einfach die Kamera auf eine kleine Blende einstellt, in den Himmel zeigt, in den blauen, und dann ein Foto macht mit einer kleinen Blende. Und dann sieht man relativ deutlich. Jetzt bitte geht aber nicht alle los und fangt an, irgendwie Sensordreck zu suchen. Und
es könnte passieren, dass ihr bisher noch kein Problem bemerkt habt. Und wenn ihr
das ist auch kein Problem meistens.
Richtig, weil solange man es nicht sieht, hat man ja auch kein Problem. Es ist ja einfach so, muss man einfach mal sagen. Wenn ihr das aber ausprobiert, dann möchte ich euch garantieren, dass ihr glaubt, ihr habt einen Streuselkuchen da drin. Und plötzlich habt ihr ein Problem und versucht, Dinge zu reinigen, die eigentlich gar nicht relevant sind.
Ja. Okay, also man sieht diesen Sensordreck oft einfach nicht. Das ist erstmal so. Man sieht ihn manchmal in Ecken, wo eben dann zum Beispiel Himmel ist. Das ist dann hell und man sieht diese dunklen Flecken drauf. Unten auf der Landschaft ist mir da bei mir noch nie aufgefallen. Und dann gibt es natürlich immer erstmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich stempel den jetzt mal weg.
In der Bildbearbeitung.
Das ist dann Nachbearbeitung in Lightroom, Photoshop, Aperture,
also was weiß ich. Wegstempeln aus dem fertigen Bild.
Richtig. Und für mich steht eine Sensorreinigung in der Regel immer erst dann an, wenn ich keinen Bock mehr habe, das wegzustempeln, wenn es mir zu viel wird mit der Stempelei. Aber ich stempel schon eine ganze Weile auch mal hier zwei, drei Kleinigkeiten raus. Vor allem bei den Bildern, wo ich sage, okay, die will ich veröffentlichen, die sind wirklich gut. Da mache ich das dann. Und das ist dann okay. Und wenn ich viele ähnliche Bilder habe, dann kann ich es auch mit Lightroom zum Beispiel einfach sagen, ich mache es bei einem weg und kopiere das dann auf die anderen rüber, diese Stempel.
Aber was machst du denn jetzt, wenn du nicht mehr 1000 Flecken wegstempeln willst?
Ja, dann mache ich den Sensordreck weg.
Da gibt es ja die Staublöschungsdaten in der Kamera.
Die gibt's auch, ja.
Da könnte man ja im Prinzip permanente Flecken auch erst einmal auf 1000 Fotos wegbekommen.
Gibt es auch, die kann man dann bei manchen Kameras reintun. Habe ich jetzt persönlich einfach noch nicht ausprobiert. So, und jetzt gibt's Reinigungsmethoden. Und da, wenn man mich ein Weilchen kennt, ich habe dann mal so einen Glibber in die Kamera geschüttet, den damals Disco-Film, mittlerweile wird es unter dem Namen auch Sensorfilm vertrieben. Das ist so ein Polymer, was man sich mit dem Pinsel auf den Sensor tut und dann trocknen lässt und dann
Das wirkt so ein bisschen wie flüssiger Honig, wenn ich ehrlich bin.
Ja, genau. Und dann zieht man das, wenn es getrocknet ist, mitsamt dem Staub ab. Und da braucht man ein bisschen Mut dazu und man muss es auch ein bisschen üben und dann klappt das aber ganz gut. Das ist eine Methode, die ich immer noch ab und zu mache, vor allem wenn es ganz schlimm ist. Dann habe ich probiert die Sensor Swaps. Das sind die diese kleinen Spachtel mit dem Tuch drüber, was dann auch noch einzeln verpackt ist, damit da kein Stäubchen drin ist. Und dann tust du so eine Flüssigkeit drauf und ziehst dir dann nach Möglichkeit nur einmal über den Sensor, nicht mehrmals, weil du sollst ja nicht den Dreck, der drauf ist, mehrmals drüber ziehen. Da könnte man ja einen Kratzer reinmachen und so weiter. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann aber ganz oft eben der Dreck am Rand ist. Weil man schiebt den einen Rand, aber man hebt ihn nicht raus. Dann gibt es noch eine andere Methode, die ich mal probiert habe. Das ist so ein Stempel. Das ist wie stellt euch so einen Stempel vor mit so einem Stiel, der aber so ein langes Stiftchen ist und unten ist was dran, was so ein bisschen klebt. Und damit stempelt man quasi auf den Sensor und hebt den Staub ab. Das funktioniert leidlich für mich. Und dann gibt es noch als weitere Methode das ist ein Abkömmling vom Lens Pen. Das ist der Sensor Clear. Das ist ein Teil, mit dem man trocken auf den Sensor nur auf die Staubkörner losgeht. Da brauchst du dann noch eine Sensorlupe dazu. Mit der kannst du dir dann den Sensor in groß angucken, mit Lichtchen drin. Da sind so kleine LEDs drin und kannst dann ganz gezielt auf die einzelnen Staubflecken losgehen. Und keine dieser Methoden überzeugt mich hundertprozentig. Aber wenn ich so sage, ich habe jetzt ein böses Ding auf dem Sensor, dann nehme ich zum Beispiel gerne mal den Sensor clear und mache genau dieses eine Ding damit weg. Jetzt kommen aber wieder 1000 Leute und sagen, um Gottes Willen, du kannst das Ding noch nicht trocken auf dem Ding rumreiben und da geht doch gleich irgendwie ein Kratzer an und so. Habe ich bisher noch nicht gemacht, die Erfahrung. Und man kann vor allem, sollte man sich wirklich auf das Glas, auf das Schutzglas vom Sensor einen Kratzer machen, was böse wäre, was man nicht mag, gibt es auch Möglichkeiten, das tauschen zu lassen, das ersetzen zu lassen durch ein neues. Das kostet dann auch ein paar hundert Euro, aber das kostet nicht irgendwie, was weiß ich, ein paar tausend wie eine neue 5D Mark II zum Beispiel. Also, tja, so also viel.
Ich gehe da relativ angstfrei dran. Und zwar mache ich diese Technik wie mit diesen Sensor-Swaps, nur dass ich keinen Sensor-Swaps habe, sondern ich habe so ein Wand, also so ein Zauberstäbchen. Und da wickle ich dann so ein steril verpacktes Papier drumherum. Ist quasi wie so ein Dauersensor-Swap, wenn du willst, oder ein Endlos-Sensor-Swap, besser gesagt. Und da wird in so einer Falttechnik einmal rumgefaltet, rumgewickelt, mit einem Tesa festgemacht, dann habe ich einen Sensor-Swap. Da kommt auch eine Reinigungsflüssigkeit drauf, Eclipse. Und damit ziehe ich dann einmal in die eine Richtung über den Sensor, einmal in die andere Richtung, weil das Ding deckt nicht den Sensor 100% ab, aber so eine Hälfte hin, andere Hälfte zurück. Muss ich Chris erstmal bestätigen? Ja, man schiebt natürlich erstmal den Kram nur an den Rand. Funktioniert aber dann doch irgendwie. Also irgendwie kriegt man es dann doch weg. Das ist weniger so ein gezieltes Reinigen, als mehr ein Machen, wieder testen, nochmal machen, wieder testen. Beim vorletzten Mal habe ich das mit 6 Tüchern hinbekommen. Also es ist halt deutlich, deutlich billiger als mit 6 Sensor-Swaps. Also mit 6 Tüchern habe ich das dann weggemacht, also 6 Mal angesetzt. Als ich das letzte Mal gemacht habe, lange jetzt bevor die Workshops angefangen haben, da habe ich 13 Tücher gebraucht. Oder lass es auch 14, 15 gewesen sein. So genau habe ich dann irgendwann nicht mehr mitgezählt. Da war ich dann relativ entnervt irgendwann und habe gesagt, jetzt ist sauber genug. Jetzt werde ich wieder ran nach den Workshops. Ich habe jetzt schon vor dem letzten Workshop gesehen, dass ich da durch meine Pferdefotografie, die ich gemacht habe, doch mir einiges eingefangen habe auf dem Sensor, das mich richtig nervt auch. Da werde ich jetzt wieder rangehen, weil ich schlicht für mich noch keine bessere Methode gefunden habe. Da muss ich dann durch. Aber was da eben passiert ist, dass du mit diesen Tüchern und diesem Stab in diesem Spiegelkasten hantierst. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Und der Nachteil dabei ist, wenn der Tuch dann an den Rand kommt von dem Spiegelkasten, dann reibt sich das Tuch ab, dann fusselt es doch. Dann hast du keine Sensorflecken mehr drauf, aber ein Fussel drauf.
Und der ist riesig.
Oh. Und was ich aber gar nicht mehr mache, das habe ich mir jetzt komplett abgewöhnt, ist das Reinpusten mit einem Blasebalg. Ich habe so einen Rocket Blower. Und meistens, oder sagen wir mal nicht meistens, sondern tatsächlich immer, war es hinterher schlimmer als vorher.
Also du solltest einfach den Rocket Blower irgendwo aufbewahren. Hier haben wir einen Kontakt.
Wer bist du? Hier, Markus aus Bamberg. Ich verwende den Rocket Blower, aber erst dann, wenn ich den Spiegelkasten außenrum gereinigt habe.
Ja, weil sonst haust du den ganzen
genau.
Rotz auf den Sensor.
Von daher erst außen so ein bisschen diesen sanften Schaumstoff, ich weiß nicht, ob das überall drauf ist, bei meiner D90 ist es so, aber außen diesen Schaumstoff erst so ein bisschen grob vorreinigen, dann mit dem Rocket Blower und dann mit dem Sensor-Swap. Also ich habe beste Erfahrung gemacht.
Wie reinigst du das vor?
Was ist Vorreinigen? Halt entsprechend mit, das ist so eine kleine Pipette auch, so ein Schaumstoff an einem kleinen Strohhalm sozusagen, ja. Da diese Flüssigkeit drauf, damit außen den Spiegelkasten erstmal sauber machen, dann Rocket Blower rein.
Also das ist wie so eine Art Q-Tip, nur halt mit Schaumstoff.
Genau.
Also eine nasse Reinigung des Spiegelkastens.
Das kam halt direkt in so einem Set auch mit dem Rocket Blower, mit diesem Flüssigkeitsfluid, mit diesen entsprechenden Tüchern und mit diesem Soft-Schaber, mit dem man über den Sensor geht. Also ich habe es jetzt zweimal gemacht, habe nur beste Erfahrungen gemacht. Also ich gehe da ganz ohne Scheu dran und wenn man ein bisschen vorsichtig damit umgeht, also funktioniert gut, ja.
Mhm. Andreas nochmal?
Also ich habe das Gefühl, das Thema hat was Religiöses. Also für mich habe ich jetzt die Schlussfolgerung getroffen, dass ich das vielleicht doch zum Canon-Service bringe.
Richtig. Also wenn jemand irgendwo überhaupt jetzt völlig verwirrt ist, bringt das ruhig zum Service oder so, auch zu einem guten Fotoladen und in der Regel machen die das auch ganz okay.
Ja. Es gibt sogar Fotoläden, habe ich auch schon getroffen, und zwar unten am Bodensee, Koblenz muss das gewesen sein. Da war ein Händler, der das auch direkt vor Ort gemacht hat. Also es gibt auch Händler, die schicken das dann auch nur ein und dann wartest du halt irgendwie Tage oder Wochen lang auf deine Kamera. Mhm. Aber es gibt eben auch Händler, die das selber machen und die machen das halt mehrmals am Tag im Zweifel oder zumindest mehrmals in der Woche. Die haben die entsprechende Routine.
Und das Schöne ist, wenn der Händler das macht dann und dir hinterher einen dicken Kratzer in den Sensor macht, dann ist da doch eine gewisse Haftung gegeben. Ne?
Ja, dann vorher Foto machen. Genau. Ein RAW machen mit Exif-Daten, dass ihr belegen könnt, dass vorher kein Kratzer drauf war.
Aber es geht einfacher. Dreck in die Ecke, Vignette drüber.
Da haben wir es wieder. Die Vignette.
Du meinst, du kehrst es quasi nicht unter den Teppich, sondern unter die Vignette, ne? Genau.
Klasse. Die Vignette rettet alles. Da haben wir es wieder.
Vignetten, das ist doch toll.
Sehr schön.
Okay, der Michael, wo ist der Michael? Hatte eine Frage. Die hat er dich vorhin gefragt.
Ja, hallo, ich bin Michael aus Dortmund und mich stört einfach im Lightroom, das ist eigentlich mein bevorzugtes Mittel zum Bearbeiten von Fotos, dass man im Workflow, wenn man einen Rahmen drum setzen möchte um das Foto, bevor man es nach Flickr exportiert, dann doch nochmal nach Photoshop geht und dann so eine Aktion startet. Es wäre schön, wenn das direkt in Lightroom gehen würde.
Ein Rahmen, also quasi wie ein Bilderrahmen, ja. Ein Farbrahmen.
Das soll eigentlich nur ein schwarzer Rahmen hinterlegt sein mit einem, was ich, hellen Rahmen, also
ein Rand noch.
Einen hellen Rand drumherum, genau. Mhm. Wenn es natürlich noch gehen würde, vielleicht, dass man Bildunterschrift noch einfügen kann. Wenn es da was gibt, wäre toll.
Ja, und da gibt's was.
Gibt's eingebaut so erstmal nicht?
Nee.
Also Lightroom, egal in welcher Version, bringt das nicht mit, aber da gibt's was.
Genau, also was man schon mal von Haus aus machen kann mit Lightroom 3 auch relativ gut, ist eine Bildunterschrift rein. Da kann man entweder einen Text reinschreiben lassen, den holt er sich auch aus den EXIF-Daten, die man ja auch pflegen kann in Lightroom, diesen Copyright-Hinweis. Oder aber man legt eine Grafik an, eine PNG-Grafik mit Transparenzen und so weiter und wählt die aus als Logo. Ne? Du kannst dann eine Handschrift nehmen oder eine Schnörkelschrift oder alles. Grafikbild und kannst dann im Exportdialog sagen, nimm diese Grafik mit rein, kannst du auch als Preset abspeichern, pack die links oben oder rechts oben oder oben in die Mitte oder unten. Also es gibt so 9 Punkte, wo man das hinpacken kann. Man kann das in der Größe anpassen, alles schon mal gar nicht schlecht.
Und für mich immer wichtig, auch im Abstand vom Rand, weil ich sehe das manchmal so am Rand kleben und denke mir, oh, da muss ein bisschen Abstand rein, da fehlt Luft. Und das kann man da sehr schön machen.
Das funktioniert. Das haben sie ganz gut hingekriegt inzwischen. Aber ist dein Rahmen natürlich nicht mitgelöst? Hast du eine schöne Beschriftung, aber keinen Rahmen? Jetzt könnte ich natürlich sagen, gut, Rahmen braucht man auch nicht, aber manchmal möchte man eben doch einen haben. Und da gibt es eine Lösung und das ist eine Erweiterung, Plugin für den Exportdialog. Das ist auch, dass der Name auch mal gerechtfertigt. Und zwar nennt sich das Ding LR2 für Lightroom 2/Mogrify. Und das geht auch mit Lightroom 3. Das heißt also auch für Lightroom 3 LR2.
Ist das eins von diesen Jeffrey Friedel-Plugins?
Ich glaube, dass das von ihm ist. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Wenn du Internet hast, guck einfach mal kurz nach.
Ich suche mal kurz über Edge hier.
Einfach mal googeln LR/LR2/Mogrify. Und das gibt dir im Exportdialog die Möglichkeit, mannigfaltige Dinge zu tun. Also Mogrify ist so ein Open-Source-Tool, so bekannt aus der Linux-Welt. Gibt es dann eben auch für Windows und für Mac und so weiter. Und der hat dieses Tool genommen, eben ein Kompilat davon gemacht, hat das mit reingepackt in diese Plugin-Installation und das Ganze mit einer Oberfläche für Lightroom da versehen. Und was da jetzt geht, ist enorm. Du kannst nicht nur einen Rahmen machen, ich glaube, du kannst sogar mehrere Rahmen machen, also inneren Rahmen, äußeren Rahmen. Wenn man so ein bisschen die Syntax versteht von dem Ganzen, aber da gibt es auch Anleitungen, Hilfen und ich glaube für Rahmen ist das auch schon recht übersichtlich gelöst, dann kannst du natürlich in diesen Rahmen dann dein Logo platzieren, wenn du das möchtest. Du kannst dann sagen, och, exportiere mir das aber nicht als JPEG, sondern mach mir da einen TIFF von oder kannst dann auch nochmal die Auflösungsgröße angeben, ich glaube in Kilobyte. Das ging mit Lightroom 2 ja nicht, Lightroom 3 kann das inzwischen, macht das also an der Stelle überflüssig, aber es geht. Du kannst also fast alles machen, was mit Mogrify geht. Und wenn du mal googelst nach Mogrify, dann findest du so ein bisschen eine Wiki-Seite, glaube ich, wo alles drin erklärt ist, wo alle Parameter beschrieben sind und die kannst du alle benutzen. Ist das von ihm?
Das ist nicht von Jeffrey Fedel, das scheint von Photographer's Toolbox zu sein, wer auch immer dahinter steckt, aber das verlinken wir in den Shownotes. Ich habe gerade gesehen, unsere Pizzas sind gekommen,
Boris. Pizzas sind gekommen.
Ja.
Okay. Also willst du mal ausprobieren? Sag's Bescheid, wenn es geklappt hat.
Ja, würde ich machen. Danke.
Super.
Ja, ich bin ja gerade noch mal kurz zum Abschluss bei den Bauernregeln. Die beste ist doch, oh, tun mir die Augen weh, wenn ich manche Regeln sehe. Ne? Was,
ja,
was richtig ist, weil letztendlich Regeln in der Fotografie gibt es nicht. Das Medium lädt zum Experimentieren ein, speziell seit es digital ist, geht das einfacher, schneller und man hat die Dinge mal ausprobiert. Das haben wir heute gesehen auf der Plesseburg. Wir haben übrigens, bevor wir jetzt fertig sind, noch ein Live-Geräuschrätsel.
Echt?
Jawohl, und zwar...
Was haben wir denn jetzt?
Wer gibt uns denn das? Sag mal, wer du bist, wo du herkommst.
Ja, ich bin der Andy G. Manche anerkennt mich ja auch von geilablabern.de. Einen kleinen Plug hier unterbringen. Ich habe euch ein Soundrätsel mitgebracht. Zwar was bisschen was Älteres, mit dem ich momentan gerne auch unterwegs bin, Fotos mache.
Also wir müssen dazu sagen, du bist der Einzige auf dem Workshop hier, also ganz ungeniert, die Analogkamera rausgeholt hat.
Uhuhu. Ja.
Und warum auch nicht?
Ich drücke jetzt einfach mal ab und vielleicht errät ja jemand zur nächsten Sendung, was das für eine Kamera ist. Natürlich erst scharf stellen, das dauert ja immer ein bisschen.
Ach, jetzt machst du ein Foto von mir, okay.
Natürlich.
Weil wir machen es analog, das heißt, man kann jetzt nicht einfach das Bild verschwenden, ne?
Ja, Achtung.
Mit Licht vom iPad, ne?
Ja, mit Licht vom iPad, warum nicht? Das ist ja ein Lichtworkshop.
Oh, das klingt aber mal richtig...
Das war aber lang.
Das klingt aber richtig gut, satt.
60stel war es jetzt. Ich habe hoffentlich nicht gewackelt.
Hat man auch gehört.
Ja, 60stel, eindeutig.
Eindeutig.
Ich wünsche viel Spaß beim Raten. Ich muss noch ein bisschen.
Wie war dein Podcast nochmal?
Geilablabern.de. Geilablagern.de wäre vielleicht ein Tipp für die aktuelle Bundesregierung.
Holt euch die Domain
für den Abfall. Ich muss noch schnell den Workshop ein bisschen lobhudeln. Es ist extrem angenehm hier, extrem angenehme Atmosphäre. Ich kann es jedem nur empfehlen, mal herzukommen. Ganz angenehme Gespräche und viel, viel neues Wissen, ja, das man hier bekommt.
Danke.
Super.
Schön. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, wir bringen das hier mal zum Ende, weil alle jetzt sich auf die Pizza stürzen wollen und wir beide auch.
Wir wollen ja auch was essen.
Eben. Es war ja manchmal auf dem Workshop so, dass wir aufgenommen haben und hinterher war die Pizza weg. Ja, das geht heute nicht so.
Ja, würde ich sagen, bringen wir das zum Abschluss und das machen wir natürlich mit euch allen gemeinsam. Ihr wisst ja schon, wie das läuft.
Jetzt kommt das mit der Gruppenbeteiligung, ne? Kriegt ihr das hin?
3, 2, 1, Happy Shooting!
Und denk an die Vignette.
Ja, Vignetten. Ich gehe jetzt Vignetten sammeln.
Alles.
Ich gehe jetzt Vignetten sammeln.
Echt? Aha. Ich schneide mir jetzt auch mal so ein Stück von der Vignette raus.
Wie war das jetzt?
Manche Pizzas sind direkt auch schwarz.
Hasselblatt und Leica machen das Foto auch nicht heiter. Der Reim. Mit Licht und Schatten kann man super Effekte schaffen. Das reimt sich gar nicht. Jetzt hören wir damit auf.
Ja. Ich bin dabei in Nordhai.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
PhotocastNetwork.com. Your photography resource in the Podosphere. PhotocastNetwork.com.